Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung. Wir hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Stellen Sie sich vor, liebe Zuhörer, Sie werden auf der Straße oder auf dem Kirchplatz von einem Reporter angesprochen, der Ihnen folgende Frage stellt. Wovon lebt die Kirche und wie kann die Kirche wachsen? Was würden Sie so ganz spontan antworten? Von den Gläubigen? Die Kirche lebt von der Kirchensteuer. Die Kirche lebt, wenn es genügend Priester gibt oder wenn sich alle aktiv mit einbringen. Die Kirche wächst, wenn wieder mehr Menschen in die Kirche kommen, wenn die Gläubigen ihren Glauben glaubwürdig im Alltag leben und Zeugnis geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele solcher oder ähnliche Antworten geben würde. Sie sind auch nicht wirklich falsch, aber lebt und wächst die Kirche wirklich davon und dadurch? Oder was ist denn eigentlich der Ursprung, der Weg und das Ziel der Kirche? Diesen Fragen gehen wir heute mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier auf den Grund. Professor Ohli ist Priester der Erzdiözese Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Er hat mit dem Titel, den er der heutigen Sendung gegeben hat, auch schon eine Antwort auf die vorhin genannten Fragen gegeben, nämlich die Kirche lebt von der Eucharistie. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, in diesem Jahr nehmen wir im Rahmen der Spiritualitätssendung eine neue Sendereihe in Angriff mit dem Titel Leben mit der Eucharistie, Eucharistische Heilige und ihre Botschaft. Wie bereits gesagt, laden wir heute ein, gemeinsam darüber nachzudenken, was denn die Eucharistie wirklich für die Kirche bedeutet. Die Kirche lebt von der Eucharistie, so lautet die Überschrift zur heutigen Sendung. Und wir freuen uns, Herr Professor Ohli, dass Sie uns auf diesem Weg zu einem immer neuen und tieferen Leben mit der Eucharistie begleiten und Ihnen nun das Wort.
Ja, gerne. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es schon gehört, genau 15 Jahre werden es in diesem Jahr sein, seit der heilige Papst Johannes Paul II. Am 17. April 2003 seine, so sage ich gerne, testamentarische Enzyklika mit dem Titel Ecclesia de Eucharistia, also die Kirche lebt von der Eucharistie, veröffentlichte. Das geschah damals im selben Jahr, in dem dieser Gigant des Glaubens auf dem Stuhl Petri auf den 25. Jahrestag seiner Papstwahl blicken konnte. Um auf diese Weise zugleich die innere, ja untrennbare Verbindung des päpstlichen Amtes mit dem größten Geschenk für seine Kirche, dem Sakrament der Eucharistie, zum Ausdruck zu bringen, übergab Johannes Paul II. Der Kirche dieses apostolische Lehrschreiben. Damit fokussierte er den Blick auf die Tatsache, dass die Kirche nicht ohne die Eucharistie leben kann. Ja, mehr noch. Die Kirche gewinnt nur von der Eucharistie her ihr Wesen, ihre Gestalt, ihre Sendung, ihre Mitte, nämlich Jesus Christus, der im Sakrament der Eucharistie mit Leib und Seele, in Wort und Leib ganz gegenwärtig ist. Dieses kleine Jubiläum der Enzyklika sowie die gerade für die heutige Situation der Kirche so wichtige Überzeugung, dass die Kirche ohne die Eucharistie nicht zu leben vermag, ist für mich die Motivation dafür gewesen, in den Spiritualitätssendungen dieses Jahres auf dieses erhabenste Sakrament der kirchlichen Sakramente zu schauen, die Eucharistie. Unter dem Titel Leben mit der Eucharistie wollen wir dabei im Verlauf des Jahres vor allem Heilige betrachten, die in tiefer Verbundenheit mit der Eucharistie lebten und uns mit ihrer Person und ihren Schriften, Gebeten, Hymnen oder Liedern helfen können, unser Leben mit der Eucharistie immer mehr zu vertiefen. In der heutigen Sendung, die die erste Sendung zu dieser Reihe ist, wollen wir einen ersten Einstieg in die Thematik nehmen, indem wir mithilfe einiger Aussagen von Johannes Paul II. Benedikt XVI. Und Franziskus, diesen inneren Zusammenhang von Eucharistie und Kirche zu entfalten versuchen. Denn dieser Gedanke bildet sozusagen das Fundament der dann folgenden Sendungen, in denen Heilige zu Wort kommen und über die Eucharistie zu uns sprechen werden. Denn im Wort "Die Kirche lebt von der Eucharistie" bringt Johannes Paul II. Ja nicht nur eine alltägliche Glaubenserfahrung zum Ausdruck. Vielmehr liegt darin die Überzeugung verborgen, dass damit das Wesen der Kirche erfasst werden kann. Und aus diesem Grund sich viele Heilige in einer besonderen Weise der Eucharistie verbunden wussten und dies in Hymnen und Liedern auch verbalisierten. Mit anderen Worten, die Kirche kann nicht ohne die Eucharistie leben, sie findet in ihr vielmehr ihren Ursprung, ihren Weg und auch ihr Ziel. Damit hat sich Johannes Paul II. Zum Ende seines Pontifikates noch einmal bewusst in den Kontext der Lehraussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils gestellt. Denn eben dieses Konzil war doch der festen Überzeugung, dass die Kirche als im Mysterium schon gegenwärtiges Reich Christi durch die Kraft Gottes sichtbar in der Welt wächst. Und als wolle das Konzil fragen, ja, wie wächst die Kirche denn? Antwortete das Konzil dann in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium bekennend: So oft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, dahingegeben wurde, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Zugleich wird durch das Sakrament die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses dreifache Band in der Verbindung von Kirche und Eucharistie, von dem ich eben sprach, also Ursprung, Weg und Ziel, soll uns in den kommenden Minuten dieser Sendung ein Leitfaden sein, um so einige erste geistliche Impulse für diese eucharistische Sendereihe in diesem Jahr zu gewinnen, die der Erneuerung und Vertiefung unserer eucharistischen Glaubensexistenz dienen möchte. Damit dies in fruchtbarer Weise gelingen kann, möchte ich diese Sendereihe der Fürsprache zweier großer eucharistischer Heiliger anvertrauen. Zum einen Johannes Paul II., dem ich als Priester auf ganz persönliche Weise den Glauben an und die Liebe zur Eucharistie durch sein Lebenszeugnis verdanke. Zum anderen dem heiligen Pfarrer von Ars. Von ihm, dem berühmten Pfarrer von Ars und Patron aller Pfarrer, wird überliefert, dass er sich bei seinen Katechesen und Predigten immer wieder zum Tabernakel hingewendet habe, manchmal sogar zu ihm hingegangen sei, um auf ihn zu weisen und an seine Türen zu klopfen, mit den Worten: Ilela, er ist da. Dieses Ilela, er ist da, ist ein recht plastisches und zugleich bewegendes Zeugnis des Glaubens eines Priesters an die Gegenwart Jesu Christi in der Feier der Eucharistie, sowie in der Anbetung seiner bleibenden Gegenwart in der Kirche auch über die liturgische Feier der Eucharistie hinaus. Diese Gewissheit im Glauben, dass der Herr in der Eucharistie, im Wort und Sakrament, mit Leib und Blut, mit Leib und Seele, mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen ganz gegenwärtig ist, bildet nach einem Wort von Kardinal Kurt Koch, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, so sagt er, die innerste Mitte des eucharistischen Geheimnisses. Und, so sagt er weiter, sie bewegt uns zu jener Grundhaltung, die im Wort Eucharistie selbst enthalten ist, nämlich Dankbarkeit. Dankbarkeit, die ihrerseits in die Verehrung und Anbetung hineinführt. Alles Leben des Glaubens und der Kirche führt daher in die Eucharistie hinein, die das Zweite Vatikanische Konzil daher als Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens bezeichnet hat. Ursprung, Weg und Ziel. Mit diesen drei Begriffen, so hatten wir es bereits formuliert, wollen wir uns dem Grundgedanken, dass die Kirche von der Eucharistie lebt, nähern und unsere Sendereihe über eucharistische Heilige in diesem Jahr eröffnen. Eucharistie, die Kirche in ihrem Ursprung. Für Benedikt XVI. Liegt der Ursprung der Kirche in Kreuzesopfer Jesu verborgen. Geleitet durch das Wort des Evangelisten Johannes, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, verortet er die Entstehung der Kirche in der geöffneten Seite Jesu am Kreuz. Für die Seite Jesu verwendet der Evangelist dabei dasselbe Wort, das schon in der Schöpfungsgeschichte im Bericht von der Erschaffung Evas steht und das wir dort gewöhnlich mit Rippe übersetzen. Johannes verdeutlicht damit, dass Jesus der neue Adam ist, der in der Nacht des Todesschlafes den Anfang einer neuen Menschheit eröffnet. Aus der geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, Zeichen für die Eucharistie und die Taufe als Quelle einer neuen Schöpfung, einer neuen Gemeinschaft, die die Kirche ist und die nun nicht mehr unter der Macht des Todes steht. Die Kirche ist also hier im Herzen Jesu verborgen. Sie tritt in Blut und Wasser aus ihm heraus, wird aus ihm geboren, um so ganz universales Heilssakrament für die Welt zu sein. Der Blick auf den Durchbohrten lässt uns somit erkennen, dass es eine Verbindung zwischen dem Opfer Christi, der Eucharistie und der Kirche gibt. Die Einsetzung der Eucharistie geschieht zwar im letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, doch die Worte, die Jesus dabei spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, sind Vorwegnahme seines Todes, der am folgenden Tag, am Karfreitag, sich vollzieht. Sie sind Umwandlung des Todes in ein Geschehen der Liebe. Und als solche bleiben sie nicht Worte, sondern werden im Tod Jesu am Kreuz Wirklichkeit. Und wiederum würde dieser Tod leer bleiben, wenn nicht die Auferstehung käme, in der sichtbar wird, dass seine Liebe in der Tat stark genug ist, weiterzureichen über den Tod hinaus. Diese, so sagt es Benedikt XVI., Dreieinigkeit von Wort, Tod und Auferstehung, die uns etwas vom Geheimnis des dreifaltigen Gottes selbst ahnen lässt, nennt die christliche Lehre das Pascha-Mysterium, das Ostergeheimnis, das die Kirche in jeder Eucharistiefeier begeht und vollzieht. Aus diesen Überlegungen hinaus können wir mit Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Zwei wichtige Konsequenzen für unsere eucharistische Existenz ziehen. Zum einen, die Eucharistie ist weit mehr als bloß ein Mahl, denn sie hat einen Tod gekostet. Und wenn wir sie begehen, muss uns die Ehrfurcht vor diesem Geheimnis, ja, die Scheu vor dem Mysterium des Todes erfüllen, der anwesend wird in unserer Mitte. Denn die Eucharistie ist die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfer Jesu Christi, in dem die Kirche ihren Ursprung hat. Doch anwesend ist zugleich der Glaube, dass dieser Tod durch die Auferstehung überwunden wurde, sodass jede Eucharistiefeier das ganze österliche Geheimnis in sich birgt. Und zum anderen als zweite Konsequenz, die Kirche kann das Mysterium Christi in der Eucharistie nur deshalb feiern und anbeten, weil zuerst Christus selbst sich ihr im Kreuzesopfer geschenkt hat. Weil Christus uns, wie der Bräutigam die Braut, zuerst geliebt hat, vermögen wir Eucharistie zu feiern, können wir, gemäß dem Wort Jesu, einander lieben. Gott selber schenkt uns, damit wir schenken können. Die Kirche lebt also aus diesem Ursprung. Sie lebt aus der Eucharistie, sie lebt aus der Lebenshingabe ihres Herrn und Meisters. Und gerade deshalb ist die Eucharistiefeier keine selbstgestaltete Feier einer Gemeinde, die sich dabei letztlich um sich selbst drehen würde, sondern sie ist immer der ihr von Christus im Tod geschenkte und zum realen Gedächtnis aufgetragene Grundvollzug von Sterben und Auferstehen in Christus. Von ihr her klärt sich, was Eucharistie deshalb in ihrem innersten Wesen meint: Danksagung. Danksagung an den Vater für das Leben, das er uns in seinem geliebten Sohn geschenkt hat, der für uns starb und auferstand. Papst Franziskus hat es in einer Katechese vom vergangenen November einmal so ausgedrückt: Das ist der tiefere Sinn der heiligen Eucharistie, die Danksagung bedeutet. Danksagung gegenüber Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die uns einbindet und uns in seine Liebesgemeinschaft verwandelt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Blick auf den Ursprung der Kirche, so wie wir ihn nun gerade versucht haben zu vollziehen, lässt aber zugleich verstehen, dass die Eucharistie grundlegend ist für das Sein und für das Handeln der Kirche. Damit ist nicht nur ein Blick in die Vergangenheit verbunden, nein, die Eucharistie spielt für die Kirche in der Gegenwart eine herausragende Rolle. Denn sie bestimmt nicht nur das Entstehen der Kirche, sondern zugleich ihr Werden und ihr Dasein. Das heißt, sie ist die beständige Nahrung für die Kirche auf ihrem Weg. Worin zeichnet sie sich aber auf diesem Weg aus? Benedikt XVI. Verweist in seinen Überlegungen auf die Epiklese nach der Konsekration, wie sie im zweiten eucharistischen Hochgebet wie folgt formuliert wird: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Dieses Gebet lässt deutlich werden, dass eine, ja, wenn nicht die Frucht des eucharistischen Sakraments in der Einheit der Gläubigen in der kirchlichen Gemeinschaft besteht. Daher betont Benedikt XVI., dass jede Eucharistiefeier die Struktur der sogenannten Communicantes besitzt, also der Kommunion nicht nur mit dem Herrn, sondern auch mit der Schöpfung und mit den Menschen aller Orte und aller Zeiten. Das heißt, mit allen Lebenden, aber auch mit allen, die uns im Glauben durch den Tod bereits vorausgegangen sind. Auch dies sollten wir neu in unsere Seele hineinnehmen, so sagt Benedikt XVI., dass wir mit dem Herrn nicht nur kommunizieren können, wenn wir es doch nicht miteinander tun. Dass wir, wenn wir zu ihm hintreten, auch neu aufeinander zutreten, eins miteinander werden müssen. Die Kirche als Communio, als Kommunion, als Familie Gottes, die sich in der Eucharistie versammelt. Aus diesem Grund werden im eucharistischen Hochgebet Papst und Bischof namentlich genannt. Denn die Eucharistiefeier ist nicht nur Begegnung von Himmel und Erde, sondern auch Begegnung der Kirche von damals und von heute, Begegnung der Kirche von hier und von dort. So stehen die Namen von Papst und Bischof dafür, dass wir wahrhaft die eine Eucharistie Jesu Christi feiern, die wir nur in der einen Kirche empfangen können. Dass Christus zu allen Zeiten, aber auch aktuell in der Eucharistiefeier gegenwärtig ist, bindet der emeritierte Papst schließlich an die Worte Jesu vom Abend vor seinem Leiden: Dies ist mein Leib. Dieses Wort wird in der Eucharistiefeier heute gesprochen. Aber es ist ein Wort Jesu, das niemand von sich aus sprechen kann, außer Jesus. Um dies aber in seinem Namen und Auftrag sprechen zu können, bedarf es deshalb seiner Vollmacht, die niemand sich selbst zu geben vermag. Aus diesem Grund braucht deshalb die Eucharistiefeier den, der da nicht im eigenen Namen spricht, der nicht im eigenen Auftrag kommt, sondern der die ganze Kirche, die Kirche aller Orten und Zeiten vertritt, die ihm übertragen hat, was sie selbst empfangen hat. Mit anderen Worten, die Eucharistiefeier braucht den Priester. Die Liebe zur Eucharistie, die Liebe zu Christus, ist daher immer auch mit der Liebe zum Priester, mit der Sorge und dem Gebet um priesterliche Berufungen verbunden. Auch und gerade im Hier und Jetzt unseres Daseins, unseres Kircheseins in diesem Moment, in dieser Zeit. Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir schließlich zum dritten Gedanken, der die Beziehung von Kirche und Eucharistie kennzeichnet. Denn ist jede Eucharistiefeier die eine Eucharistie aller Zeiten und aller Orte, dann findet die Kirche in der Eucharistiefeier zugleich ihr Ziel. Ja, nicht nur ihren Ursprung, nicht nur den Weg, sondern auch ihr Ziel. Denn auf sakramentale Weise verwirklicht sich in jeder eucharistischen Feier die endgültige Zusammenkunft des Gottesvolkes. Das eucharistische Opfermahl, das Tag für Tag auf den Altären dieser Welt dargebracht und gefeiert wird, ist, wie es Benedikt XVI. Ausdrückt, für uns eine reale Vorwegnahme des endgültigen Festmahles, das von den Propheten angekündigt und im Neuen Testament als Hochzeitsmahl des Lammes beschrieben wird. In der Eucharistiefeier wird demzufolge die ewige Glückseligkeit jener Gemeinschaft aller Heiligen erfahrbar, die aus der Anschauung Gottes erwächst, der sich für uns Menschen hingegeben und uns darin zu Tischgenossen seines ewigen Hochzeitsmahles mit seinen Geschöpfen gemacht hat. Der Eucharistiefeier soll daher neben der heiligen Ernsthaftigkeit vor dem Mysterium des Todes Jesu auch eine heilige Freude der Gemeinschaft der Heiligen innewohnen, die bereits aus dem Tod zum Leben gegangen sind. Eucharistie zu feiern heißt demzufolge für die Kirche in Berührung mit dem Ewigen, ja, mit unserer eigenen Vollendung zu treten. Nur so wird nach Johannes Paul II. Verständlich, warum die Kirche die Eucharistie auch als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit bezeichnet. In der Eucharistie begegnet die Kirche aller Zeiten ihrer ewigen Zukunft. Und mit den Worten von Papst Franziskus heißt das: Das Passia Christi ist der endgültige Sieg über den Tod, denn er hat seinen Tod in den höchsten Akt der Liebe verwandelt. Er ist aus Liebe gestorben. Und in der Eucharistie will er uns seine österliche, siegreiche Liebe mitteilen. Wenn wir sie im Glauben annehmen, können auch wir Gott und den Nächsten wirklich lieben. Können wir so lieben, wie er uns geliebt hat, in der Hingabe des Lebens. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir gerade diese endzeitliche Dimension in unserem geistlichen Leben mit der Eucharistie neu entdecken, dann werden wir wirklich unterstützt auf unserem Weg und getröstet in der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Christus uns in seinem Tod und Auferstehen erwirkt hat. Und dann können wir mit Thomas von Aquin beginnen zu beten: Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.
Sie hören die Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Leben mit der Eucharistie, so lautet der Titel einer Sendereihe, die wir heute begonnen haben. In dieser Sendereihe soll es um die eucharistischen Heiligen und ihre Botschaft gehen. Heute in einem ersten Teil legen wir gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohle aus Trier die Grundlage für diese kleine Reihe. In diesem ersten Teil geht es darum, dass die Kirche von der Eucharistie lebt. Anlass dieser kleinen Sendereihe ist das 15-jährige Jubiläum der Herausgabe der Enzyklika Ecclesia de Eucharistia von Papst Johannes Paul II. Mit diesem Schreiben fokussierte er selbst den Blick auf die Tatsache, dass die Kirche nicht ohne die Eucharistie leben kann, ja, dass die Eucharistie Ursprung, Weg und Ziel der Kirche ist. In diesem Sinne möchten wir auch die Ausführungen weitermachen. Bitte, Herr Professor Oli.
Ursprung, Weg und Ziel. Mit diesen drei Worten können wir wirklich die unzertrennbare Verbindung von Eucharistie und Kirche zum Ausdruck bringen. Jede Messfeier und jede eucharistische Anbetung erinnern uns leibhaftig daran, dass wir als Kirche in der Eucharistie unseren Ursprung finden, dass sie uns Weg und Nahrung ist auf dem Weg unseres Glaubenslebens und dass sie unser Ziel bezeichnet und vorweg feiert, die ewige Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen. Dabei ist die Eucharistie aber nicht irgendetwas, sozusagen eine Angelegenheit, eine Sache, ein Ding. Nein, die Eucharistie ist Person, ist Jesus Christus, der menschgewordene, gekreuzigte und auferstandene Herr. Er ist der Ursprung und der Weg und das Ziel der Kirche. Er selbst ist die Eucharistie. Um diese, wir könnten sagen, Personalität der Eucharistie noch ein wenig zu vertiefen, möchte ich noch einen Gedanken aus den bereits zitierten Schriften von Kardinal Kurt Koch heranziehen. Dort heißt es unter anderem: Mit der Betrachtung dieses Geheimnisses berühren wir die Herzmitte der Eucharistie, die man am adäquatesten mit dem Stichwort der Wandlung umschreiben kann. In der Wandlung von Brot und Wein wird Christus mit Leib und Blut gegenwärtig, mit Tod und Leben, mit Leib und Seele, mit Menschheit und Gottheit. Deshalb knien wir in diesem erhabensten Augenblick der Messfeier auch nieder, denn Gott kommt zu uns. Er wird gegenwärtig. Er ist da. Die Eucharistie ist dabei nach Kardinal Koch, wie er sagt, ein großer Kreislauf von Wandlungen, nämlich die Wandlung des Todes Jesu in die Liebe seiner Hingabe am Kreuz. Dann die Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Ebenso die Wandlung des Lebens eines jeden Christen, der zu Liebe und Barmherzigkeit eingeladen und befähigt wird. Die Wandlung der Kirche in den Leib Christi. Und schließlich die Wandlung der ganzen Schöpfung in das Reich des Herrn. Und angesichts dieser großen Wandlungen, die in und durch die Eucharistie geschehen, muss sich der Christ, müssen wir uns, ja, muss ich mich persönlich immer wieder fragen, was uns, was mir die Eucharistie wert ist. Oder anders gefragt, was kostet uns, was kostet mir persönlich die Eucharistie? Mehr oder weniger eine Stunde am Sonntag? Wenn wir bedenken, dass die Eucharistie in ihrem Grundbestand als Tod und Auferstehung unserem Herrn Jesus Christus nicht eine Stunde gekostet hat, sondern ja sein Leben, das er für uns, das er für mich hingegeben hat, dann wird die Frage, ob die Sonntagsmesse eine Stunde oder weniger oder mehr dauern darf, nicht nur nebensächlich, sie wird peinlich. Wenn wir so rechnen, wenn wir so handeln, wenn wir so glauben. Für Christus hat das Leben gekostet. Und so soll die Eucharistie auch unser Leben sein. Müssten folglich nicht auch wir neu erkennen, dass die Eucharistie für uns lebens- und überlebenswichtig ist, weil wir als Christen ohne die Eucharistie, und das heißt ohne Christus, nicht leben können? Und dass wir dieser Wandlungen bedürfen, von denen Kardinal Koch spricht. Wandlungen, die sich in und durch die Eucharistie vollziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kann uns dazu das Ihnen vielleicht bekannte Vorbild jener Märtyrer eine Hilfe sein, über die Johannes Paul II. So gerne gesprochen hat. 49 Christen lebten in Abitene, einem kleinen Dorf im heutigen Tunesien. Im Jahre 304 nach Christus, in der Zeit einer der letzten großen und grausamen Christenverfolgungen in der Urkirche, hatten diese Christen sich dem Verbot des römischen Kaisers Diokletian widersetzt, der unter Androhung der Todesstrafe das Verbot ausgesprochen hatte, die Heilige Schrift zu besitzen und am Sonntag zur Eucharistiefeier zusammenzukommen. Vielmehr sei der Kaiserkult zu vollziehen, die Verehrung, ja die Anbetung des Kaisers. Als diese Christen sich dann im Haus des Octavius Felix, in dem die Eucharistie gefeiert wurde, versammelten und dort aufgespürt wurden, nahm man sie gefangen und brachten sie nach Karthago vor den Prokonsul Anullius. Auf seine Frage, warum sie den Befehl des Kaisers verletzt hätten, gaben sie zur Antwort: Sine Dominico non possumus. Ohne den Sonntag, und das heißt ohne den Herrn, ohne die Eucharistie, können wir nicht leben. Das heißt, ohne die Eucharistie hätten wir nicht die Kraft, die alltäglichen Herausforderungen, aber auch die Widerwärtigkeiten des Alltags zu bestehen. Und wegen dieses Bekenntnisses wurden sie grausam gefoltert und umgebracht. Aber auf diese Weise sind sie wirklich zu Blutzeugen der Heiligkeit des Sonntages als Tag der Auferstehung Christi und zugleich als Blutzeugen für die Eucharistie geworden. Denn die Liebeshingabe Jesu, die sie in der Eucharistie gefeiert haben, hat sie befähigt, selbst zu Zeugen einer Liebe in der Hingabe des Lebens zu werden, die keine Grenze mehr kennt. Nun werden wir, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren breiten Graden als Christen nicht verfolgt. Wir werden vielleicht lächerlich gemacht, wir werden mit Worten angegriffen oder, was vielleicht noch schlimmer ist, mit einer Gelassenheit, mit einer Interessenlosigkeit letztlich nicht beachtet. Und doch ist es eben gerade in diesen Haltungen heutzutage einer der großen Herausforderungen für uns, den Sonntag als Tag des Herrn in einem ebenso häufig säkularisierten Umfeld zu heiligen. Also heilig zu halten und ihn mit der Eucharistiefeier zu leben. Alles andere scheint dem Menschen von heute nicht selten wichtiger zu sein. Leider Gottes aber auch manchmal in der Kirche. Doch gerade diese Märtyrer, und nicht wenige auch in unserer Zeit, bekunden es uns mit ihrem Leben. Ohne die Eucharistie kann die Kirche, können wir nicht leben, denn die Kirche lebt von der Eucharistie, sie lebt von Christus her. Und wenn dem so ist, müssten nicht dann auch wir mit Entschiedenheit bekennen, dass wir ohne den Sonntag und ohne die Eucharistie als Christen nicht leben können? Gerade in einer Zeit, in der so viel über Neustrukturierung und Reform der Kirche gesprochen wird, wo liegt denn der Grund, wo liegt die Quelle für die Reform? Immer in der Eucharistie, und das heißt in der Einheit mit Christus. Mit anderen Worten, der Sonntag und die Eucharistie, sie müssen uns zum Maßstab, nicht nur für unsere christliche Existenz, sondern auch zum Maßstab für die Erneuerung der Kirche in unserer Zeit werden. Und so liegt in diesem Fest der Eucharistie nach Kardinal Koch der tiefste Grund der Dankbarkeit, die uns immer wieder in die Grundhaltung der Anbetung des eucharistischen Geheimnisses hineinführt. Und Anbetung heißt dann, bereit zu werden, auf die Knie zu gehen. Nicht um unfrei zu werden, nicht um sich in falscher Weise zu verdemütigen, nein, vielmehr um sich so tief vor dem zu bücken, der sich für uns klein gemacht hat, vor dem, der sich selbst tief zum Menschen herunterbeugt, um ihm zu dienen. Jesus Christus, der menschgewordene und auferstandene Sohn Gottes. Auch und gerade heute kann die Eucharistie, von der die Kirche lebt, deshalb, so formuliert es Benedikt XVI., nur im Klima der Anbetung wiederentdeckt werden. Denn nicht der Mensch gestaltet die Eucharistie, es ist der Herr, der uns in ihr dient, uns beschenkt, uns nährt, uns zu einer Gemeinschaft mit ihm und untereinander zusammenführt. Daher bedarf es zu dieser Eucharistie offener und zugleich demütiger Herzen. Denn nicht ich stehe im Mittelpunkt, nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern Gott allein. Aber auf diese Weise können auch wir zu eucharistischen Menschen in der Kirche werden, die sich im Fest der Eucharistie so tief in den auferstandenen Christus hinein verwurzeln, so sagt es Kardinal Koch, dass sie ihr ganzes Leben Gott verdanken und dass sie im Alltag sich selbst als lebendige Hostien den Menschen zur Verfügung stellen. So leben sie, so leben wir in der Grundüberzeugung des Pfarrers von Ars, der sich zum Tabernakel dreht, sich niederkniet und bekennt. Ilela, er ist da. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hat uns Johannes Paul II. Mit seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia Vivit als Testament hinterlassen. Und in dieser Enzyklika hat er uns auch die Gottesmutter Maria als eucharistische Frau vor Augen gestellt. Aus dem Grund, da von ihr her zu lernen wäre, was es heißt, solch ein Mensch zu sein oder zu werden. Kirche zu sein, die aus der Eucharistie lebt. So können wir schließlich auch nicht anders, als mit jenen Worten zu beten, die Johannes Paul II. Am Ende seiner Enzyklika formulierte und somit in den Gebetsschatz der Kirche eintrug. Mit diesem Gebet wollen wir heute enden und zugleich den mütterlichen Segen Mariens auf die kommenden Sendungen herabrufen. Möge sie uns helfen, immer mehr wie sie zu solchen eucharistischen Menschen zu werden, die ohne die Eucharistie nicht zu leben vermögen. Und so sprechen und beten wir mit Johannes Paul II. Begeben wir uns, meine lieben Brüder und Schwestern, in die Schule der Heiligen, der großen Interpreten der wahren eucharistischen Frömmigkeit. In ihnen erlangt die Theologie der Eucharistie den vollen Glanz gelebter Wirklichkeit. Sie steckt uns an, sie entflammt uns gewissermaßen. Hören wir vor allem auf die selige Jungfrau Maria, in der das eucharistische Mysterium mehr als in jedem anderen Menschen als Geheimnis des Lichtes offenbar wird. Im Blick auf sie erkennen wir die verwandelnde Kraft, die der Eucharistie innewohnt. In ihr sehen wir die Welt, die in der Liebe erneuert ist. Wenn wir Maria betrachten, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist, sehen wir ein Stück des neuen Himmels und der neuen Erde, die sich bei der zweiten Ankunft Christi vor unseren Augen öffnen werden. Die Eucharistie ist hier auf Erden ihr Unterpfand und in gewisser Weise ihre Vorwegnahme. Im demütigen Zeichen von Brot und Wein, die in seinen Leib und in sein Blut wesensverwandelt werden, geht Christus mit uns. Er ist unsere Kraft und unsere Wegzehrung. Er macht uns für alle zu Zeugen der Hoffnung. Denn vor diesem Mysterium, der Verstand seine Grenzen erfährt, so erahnt doch das Herz, das von der Gnade des Heiligen Geistes erleuchtet ist, wie man sich davor verhalten und in Anbetung und grenzenloser Liebe darin versenken soll. Heilige Maria, Mutter Gottes, du eucharistische Frau, bitte für uns. Heiliger Josef, du Meister des Gebets und der Arbeit, bitte für uns. Heiliger Johannes Paul II., du Herold des Glaubens und glühender Anbeter der Eucharistie,
bitte für uns.
Leben mit der Eucharistie, eucharistische Heilige und ihre Botschaft, liebe Zuhörer, so lautet der Titel unserer neuen Sendereihe mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier. Wir haben heute den ersten Teil gehört, die Kirche lebt von der Eucharistie. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie vielleicht ein Zeugnis geben wollen, wie Sie die Eucharistie schon als Gnade in Ihrem Leben erfahren haben oder wenn Sie selber bezeugen können, dass die Eucharistie auch in Ihrem Glaubensleben und auch im alltäglichen Leben sozusagen Quelle und Mittelpunkt ist, dann lassen Sie uns daran teilhaben. Sie können gerne anrufen unter der 089 517 008 008. Nochmals die Nummer 089 517 008 008. Aus jedem anderen Land als Deutschland wählen Sie bitte die 0049, dann die 89517 008 008. Wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen gleich ins Gespräch kommen. Spiritualitätssendung bei Radio Horeb mit Professor Dr. Christoph Ohli. Aus Trier haben wir heute mit unserer neuen Sendereihe begonnen, Leben mit der Eucharistie, und in einem ersten Teil das Thema Die Kirche lebt von der Eucharistie betrachtet. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Professor Ohli, für diese Einführungen, für diese Grundsteinlegung, für die weitere Reihe dann.
Gerne.
Wir haben auch bereits eine erste Hörerin aus Neustadt in der Pfalz, hat uns Frau Busch erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier Busch. Ich wollte einfach nur eine Erfahrung, oder es ist wirklich ein Riesengeschenk gewesen, erzählen, mitteilen. Ich habe mal Kloster auf Zeit gemacht, dann ist man so 3-4 Tage an einem Ort, also in einem Kloster, und erlebt es mit. Das hatte ich vorher noch nicht so in der Weise. Und da ist natürlich jeden Tag Heilige Messe. Und irgendwie am zweiten Tag habe ich dann der Oberin erzählt, also das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel. Jeden Tag Messe, das packe ich nicht. Und sonst, sie hat nichts gesagt und ich dann auch nichts mehr weiter. Aber seit dem Tag habe ich dieses Problem nicht mehr gehabt. Das wollte ich einfach nur weiter sagen. Ja, dass man durch auch das Manko mitteilen darf, Jesus hört's, und ich glaube, wenn man es ehrlich meint, also wenn es aus dem Herzen kommt, dann schenkt er auch was dazu.
Mhm. Vielen Dank, Frau Busch, für dieses Zeugnis auch. Ja, Herr Professor Ohli?
Ja, ich glaube, dass eben, weil Sie das auch mit dieser Aufrichtigkeit oder Offenheit, Ehrlichkeit so ausdrücken oder ausgedrückt haben damals, das soll auch ein Kennzeichen sein, dass wir das gegenüber dem Herrn tun dürfen. Dass es uns auch vielleicht nicht immer leicht fällt, diese Beziehung zur Eucharistie, zu Christus zu pflegen, zu halten. Sei es aufgrund innerer Umstände, also dass es vielleicht, wie Sie auch sagten, zu viel ist, dass wir da uns erst dran gewöhnen müssen oder dass wir dem nachgehen müssen. Sei es aber auch, dass vielleicht von außen Dinge auf mich einströmen, die mir sagen, das ist aber jetzt wichtiger oder dieses muss ich tun oder am Sonntag muss ich das unternehmen, muss ich das noch tun. Dass von außen solche Eindrücke kommen, die sagen, na ja, gut, ob ich das jetzt heute mache mit der Eucharistie oder einem anderen, das ist ja gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das kommt im Leben eines jeden Christen, der die Eucharistiefeier ernst nimmt, vor, dass man da auch drum ringen muss, dass man auch innerlich Kraft aufbringen muss, dass man Christus in der Eucharistie treu bleibt. Und das ermutigt ja gerade, wenn man dann solche Märtyrer sieht, wie da in Abitene in Tunesien, die sogar bereit waren, dafür ihr Leben einzusetzen. Ob ich das kann oder ob ich das könnte, das ist nochmal eine andere Sache. Aber das ermutigt doch zu sagen, da hat es Menschen gegeben, die dafür alles gegeben haben. Und gerade heute, in diesen Diskussionen auch der Kirche und den Bemühungen, den Glauben auch in die Zukunft zu transportieren, muss gerade dieses Thema der Eucharistie ganz wichtig sein, weil damit zum einen der priesterliche Dienst verbunden ist, die Bedeutung auch des Priesters für die Kirche und gleichzeitig darin ja erkennbar wird, aus welchen Quellen wir leben. Wir leben aus dem Wort Gottes und wir leben aus der Nähe des Herrn in der Eucharistie, wo er mit Leib und Blut, mit seinem Leben, mit seinem Sterben und Auferstehen bei uns ist. Und darauf wurden wir ja getauft. Wir wurden auf sein Sterben und Auferstehen getauft. Dieses Leben in uns, das soll und darf dadurch immer wieder genährt werden. Dass der Weg dabei nicht immer ganz einfach ist, deshalb danke auch für diesen Hinweis. Ich glaube, das ist gut zu hören und gleichzeitig zu wissen, dass wir uns da gegenseitig drin unterstützen.
Vielen Dank, Frau Busch. Alles Gute Ihnen. Eine weitere Hörerin, Frau Baumgartl aus Bamberg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur Ihnen zur Kenntnis geben, eine so liebe Frau, ich konnte mir in die Kirche gehen. Und dadurch auch die heilige Eucharistie nicht empfangen. Und eine Frau von der Pfarrei, die kommt die Woche zweimal zu mir und bringt mir den Heiland ins Haus. Ich bin so dankbar dafür. Ich konnte es gar nicht sagen. Es ist, mein ganzes Leben hängt daran.
Vielen Dank, Frau Baumgartl, auch für dieses Zeugnis. Ja, Herr Professor Ohli, man sieht auch, wie wichtig es ist, an jene zu denken, die wirklich nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Heilige Messe von sich aus zu gehen.
Ja, und gerade dieser Gedanke der Krankenkommunion oder der Kommunion für die, die nicht mehr zur Kirche kommen können, ist für mich solch ein lebendiges Zeugnis, wie es die Märtyrer in Abitene abgelegt haben. Also die Worte jetzt der Hörerin, die gehen, glaube ich, jedem, der das hört, zu Herzen. Dass man sagt, das ist das Wichtigste in der Woche für mich, daran hängt mein Leben. Da kommt der Heiland zu mir, in meine Wohnung, in mein Leben, in meinen Alltag. Und das ein wenig anzunehmen für das eigene Leben und sozusagen das Leben darauf auszurichten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich sage immer auch schon mal in Predigten, als Christ muss man eigentlich den Sonntag, den Tag des Herrn, von der Eucharistiefeier her planen. Man kann Ausflüge machen, man kann Dinge feiern, man kann in den Familien zusammenkommen, man kann Unternehmungen wahrnehmen, aber das muss sich letztlich drehen um diese Mitte. Das heißt, wo gehen wir zur Messe? Wo kommen wir zur Eucharistie? Wo empfangen wir sie? Wann tun wir das? Und von daher alles planen. Das ist, finde ich, eine praktische Folge von dem, was gerade die Hörerin gesagt hat. Sie, die nicht mehr zur Kirche kommen kann, empfängt Christus in der Woche in ihrer Wohnung, in ihrem Leben und sagt, das ist für mich das Wichtigste. Tolles Zeugnis. Vielen Dank. Vergelt's Gott dafür.
Vergelt's Gott, ja, wirklich. Vielleicht ist es auch, ich denke mir so, kann es unser Gebet sein, dass der Herr dieses Verlangen wieder anfeuert, so wie der heilige Thomas sagt, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Oft erkaltet es und wird zur Routine, zur Alltäglichkeit. Ja, vielleicht können wir genau dieses Anliegen, dass unsere Sehnsucht, unser Verlangen nach der Eucharistie wieder neu entflammt wird, mit hineinnehmen in den Schlusssegen. Wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Professor Ohli, für diesen ersten Teil. Es geht dann nächsten Monat weiter, wo wir dann den ersten eucharistischen Heiligen und seine Botschaft an uns miteinander betrachten werden. Liebe Hörer, für Sie noch der Hinweis, Sie können diese Sendung gerne auch bei unserem CD-Dienst als Mitschnitt bestellen oder dann heute Abend über unser Podcast-Angebot und Download-Angebot auf der Homepage herunterladen unter www.horeb.org. Ja, Herr Professor Ohli, am Ende bitten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen.
Gerne, ja. Die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der eucharistischen Frau, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul II., segne und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frei.